Ich möchte heute in ein neues Thema einsteigen. Und zwar hatten wir auf der letzten Gemeindemitgliederversammlung, hatten wir darüber gesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist und dass wir darüber nachdenken wollen in den nächsten Wochen, vielleicht auch bis in den Januar hinein, wer eigentlich Gott ist und wie er ist. Denn das sind ganz große Lebensfragen und je nachdem, zu welchen Antworten wir kommen, was wir denken, wie er ist, ziehen wir auch eigentlich Schlussfolgerungen daraus, wer wir sind. Das leiten wir davon ab. Und das ist schon eine ziemlich grundlegende Sache, was wir glauben, wer Gott ist. Gott hat sich immer wieder gezeigt, so sagt es die Bibel, in der Natur und durch die Propheten. Und im Hebräerbrief steht, dass er sich so zuletzt, also zu dem Zeitpunkt, wo der Hebräerbrief geschrieben wurde, und jetzt hat er sich gezeigt durch Jesus. Und hier ist so eine schöne Formulierung, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Und dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Also Jesus ist der eigentlich die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck des Wesens von Gott. Also eigentlich die heißeste Spur, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, uns Jesus anzugucken. Und jetzt haben wir ganz viele Infos über Jesus und die haben wir auch viel aus diesem Buch hier. Das ist die Bibel, das könnt ihr vielleicht von hinten nicht lesen. Ganz viele Infos haben wir aus diesem Buch. Und die Frage ist halt, wie verstehen wir eigentlich die Bibel? Und wie lesen wir die? Wie hat Jesus sie eigentlich verstanden? Als Jesus hier in Palästina rumgeeiert ist, da hatte er ja schon die ganzen Schriften des Alten Testamentes. Wie hat er die eigentlich gelesen? Oder wie hat er die eigentlich gesehen? Und das sind irgendwie wichtige Fragen. Welches Bibelverständnis haben wir eigentlich? Welches Gottesbild haben wir? Hört sich ein bisschen trocken an. Und ich wollte heute so einen kleinen Einstieg in das Thema finden und hatte die vielleicht etwas alberne Idee, das Ganze in Form eines Quizzes zu machen. Und für einen Quiz braucht man immer einen Kandidat. Und der Daniel Jürgens hatte sich mehr oder weniger freiwillig dazu bereit erklärt. Deswegen bitte ich jetzt auch mal den Daniel nach vorne und einen tosenden Applaus. Also der Tosenapplaus, das geht noch besser. Daniel, das ist jetzt hier, wer wird Millionär? Und das geht ja mit der 50-Euro-Frage los. Und das sind Fragen, wo ich eigentlich auch hoffe, dass du Antworten findest. Da vorne wäre der Mikrofon, das müsstest du dir ein bisschen rüberbeugen. Dass du Fragen findest, Antworten findest. Weil wenn du jetzt keine Antworten findest, dann ist meine Predigt irgendwie so ziemlich schnell am Ende. Und hier habe ich mal die erste Frage. Daniel, bist du bereit? Jawohl. Und schon direkt die Titelmelodie. Wir haben die erste Frage. Die erste Frage kommt. So. Ist das nehmen? Welchen Beruf hat Jesus von Nazareth gelernt? War er A, Theologe, B, Urologe, C, Diplompädagoge oder war er D, Zimmermann?
Puh.
Ja, die Frage, ihr denkt jetzt vielleicht, ich meine, das weiß ja jeder, aber ihr kennt den Daniel nicht.
Ja.
Aber die ersten Fragen werden auch mal eigentlich immer ratzfatz beantwortet.
Was war nochmal Urologe?
Nochmal Proktologe mal weggelassen. Also, okay, was war er?
Ist schwierig, ich tippe auf D.
Okay, D ist eingeloggt und wir gucken nach der Lösung. D ist richtig. Applaus für Daniel. Jesus war von Beruf Zimmermann. Frage Nummer 2, die 100-Euro-Frage. Wie viel der berufenen Jünger von Jesus hatten Theologie studiert? Waren es A 0? Waren es B 3, C 7 oder D waren es 12? Daniel, jetzt bist du dran.
Wie viele Jünger hatte Jesus nochmal?
Jesus hat auf jeden Fall viele Anhänger.
Tja. Wie ist das mit den Jokern? Die kann ich auch einsetzen?
Ja klar, Publikumsjoker, Telefonjoker. Also Telefonjoker wäre jetzt hier, du kannst jemanden hier gezielt fragen.
Okay.
Oder halt auch den 50-50-Joker. Aber es ist natürlich schon ganz schön krass, wenn du die jetzt schon direkt verballerst. 100-Euro-Frage. Sehr peinlich, wenn man da ausscheidet.
Ich sag mal 0.
Null.
Also Antwort A.
Antwort A ist eingeloggt. Mal gucken, ob das stimmt. Und jawohl, es ist grün, es stimmt. Antwort A ist richtig. Und ich finde, dass das schon mal eine erstaunliche Frage ist. Ich habe mich letztens mit einem Theologiestudenten unterhalten und der war erstmal ganz erstaunt, dass ich nicht an der Universität oder an einer Bibelschule Theologie studiert habe. Und ich war dann erstaunt, dass er erstaunt war, dass Jesus gar keine Theologie studiert hat. Das wusste er nämlich gar nicht. Und dass auch seine Jünger gar nicht Theologie studiert hatten, das wusste er auch nicht. Was mich auch wiederum gewundert hat. Aber ich finde das mal echt bemerkenswert, weil manchmal höre ich das immer mal wieder, dass Leute sagen, oh, das, ja, eigentlich musst du ganz schlau sein, um die Bibel zu verstehen und irgendwie, um da richtig, du musst Aramäisch können und Griechisch und Hebräisch und das ist eigentlich nur was für die Theologen oder wir bräuchten mal wieder einen Theologen. Und dann denke ich mir immer, hey Leute, was ist denn mit euch los? Wenn unserem Herrn das nicht so wichtig war, warum ist uns das denn eigentlich plötzlich so wichtig? Mal ein paar Bibelstellen dazu. Bibelstelle Nummer 1. Nochmal einen Klick. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Das ist der Zimmermann, der größte Theologe aller Zeiten. Und seine Leute, über die wird das Gleiche gesagt. Nächste Bibelstelle einmal bitte. Apostelgeschichte. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und so ist das mein erster Punkt. Wenn es irgendwie um Bibelstellen geht oder um Bibelverständnis geht, dann sag nicht schnell irgendwie, oh, wir brauchen das nur was für Profis. Sondern das stimmt doch gar nicht. Irgendwie unsere Wurzeln als Kirche ist, dass das für ganz normale Leute ist. Die ersten Christen, das war die Kirche der Armen, das war die Kirche der Sklaven, das war nicht die High Society. Paulus schreibt das an Timotheus, das könnt ihr auf der nächsten Bibelstelle sehen. Guckt euch doch mal um. Wie ist es denn bei euch? Seht doch nur euren Stand an. Nach irdischem Maßstab sind es nicht viele Gebildete, Mächtige oder Vornehme. Jetzt haben wir hier doch ein paar Gebildete. Das ist auch gut so. Und doch ist auch immer noch die Kirche auch für die Armen, für die Schwachen. Und auch heute ist das nur so. Ich habe heute noch mich mit jemandem unterhalten. Ganz viele Leute, die kommen immer dann in die Kirche, also jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern ja zum Glück kommen sie, wenn ihre Freundin Schluss gemacht hat. Wenn sie Probleme haben, wenn es ihnen dreckig geht, dann fangen wir an zu beten, dann kommen wir in die Kirche und suchen bei ihm nach Lösungen. Und das ist ja auch genau richtig. Aber die Kirche ist auch heute noch voll auch von psychisch fertigen Leuten, von kranken Leuten und von Armen. Das ist auch gut so. Und wenn wir sagen über Bibelverständnis, das ist nur was für Profis, das ist Blödsinn, denn das ist unser Buch. Und da sollten wir zu Hause sein. Und da können wir was zu sagen. Und sowieso sind die wichtigsten Aussagen kinderleicht. Deswegen, das ist unser Buch. Die nächste Frage, Daniel. Ups. Die nächste Frage. Und das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, die 200-Euro-Frage sein. Woher kommt unsere Band, die heute hier zu Besuch ist, heißt Plunder. Und woher kommt der Name Plunder unserer heutigen Band? Was hat sie inspiriert? Hat sie A, Ernie und Bert inspiriert? B, Pettersson und Findus? C, Teilchen und Kuchenstücke? Oder D, Metallica und Striper? Also wir werden schon irgendwie auch...
Also C liegt natürlich jetzt irgendwie für mich am nächsten.
Hast du das so von der Optik her oder was? Oder? Entschuldigung, nein. Gibt es irgendwas, was du ausschließen könntest?
Wie viele Fragen kommen denn noch?
Ja, wir sind bei der 300-Euro-Frage, ganz am Anfang.
Also geht die hoch bis zu einer Million tatsächlich?
Ja, das muss ratzfatz gehen. Ja, ich weiß nicht, ist immer nach der Sendezeit.
Dann nehme ich B.
B. Pettersson und Findus eingeloggt. Und es ist jetzt die Frage, ob es richtig ist. Das hört man ja meistens an der Musik und an der grünen Farbe und es ist richtig. Jawohl. Daniel, ein Applaus für dich. Und dieser total tiefsinnige Satz von Pettersson und Findus geht folgendermaßen. Der Plunder des einen ist für andere ein Schatz. Und ihr habt das irgendwann mal erzählt, dass euch das inspiriert hat. Und ich glaube, dass da etwas sehr Gutes für uns heute drin steckt. Denn das ist irgendwie auch genauso. Es gibt manche Leute, die sagen, hey, das Buch, das ist doch irgendwie alt. Und das lesen doch nur Leute, die im Hotelzimmer irgendwie die Illustrierte vergessen haben oder sonst irgendwas. Aber es mag sein, dass es für manche Leute Plunder ist. Aber ich sage euch was, es ist für Millionen von Menschen ein riesengroßer Schatz. Und der ist es wirklich. Ich habe mal einen Bibelvers mitgebracht, der eigentlich ausdrückt, was ich dir wünsche. Dass du wieder neuen Spaß auch bekommst, auch an diesem Buch, der Bibel. Und hier steht im Psalm 119, wenn mich nicht alles täuscht, aber die Bibelstelle bitte. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der reiche Beute gemacht hat. Und ich glaube, das ist es. Es ist reiche Beute, es ist ein Schatz. Es ist kein Plunder, es ist kein Trödel, es ist nicht ein olles Buch. Und dafür gibt es tausend Dinge, die das irgendwie untermauern könnten. Und genauer gesagt ist das auch gar nicht ein Buch, sondern ist das eine ganze Bibliothek. Und Daniel, hier ist deine nächste Frage, nicht einschlafen. Aus wie vielen Büchern besteht eigentlich die Bibel, diese Bibliothek? Sind es A, 60 Bücher, B, 66 Bücher? Sind es C, 72 Bücher oder sind es D, 77 Bücher? Es ist eine Buchsammlung.
Ja, ich glaube, da möchte ich mal das Publikum befragen.
Okay, wir machen es einfach mal so mit Handzeichen und zum Gemurmel. So, okay, können erst so. Wer ist alles für A? Eine Hand geht hoch, aber keiner murmelt. Wer ist für B? Wer ist für C, 72? Kein Gemurmel, drei Hände, vier. Wer ist für D, 77? Oh, ja, da sind auch welche. Okay, also ich meine jetzt natürlich eher die evangelische Bibel ohne die Spätschriften des Alten Testamentes. Okay, Daniel, du hast das Votum gehört.
Das hättest du vorher sagen sollen. Also der katholische Kanon gehört nicht dazu.
Die apokryphen Schriften des Alten Testamentes gehören jetzt hier an der Stelle.
Ja, dann hätte ich das vorher gewusst.
Okay. Ja, okay.
Dann nehme ich Antwort Nummer 2.
Das ist so viel wie B und ein Applaus, denn das ist richtig. 66 Bücher.
Danke, liebes Publikum.
Nächste Frage hinterher. Wir müssen ja irgendwie auf die hohen Summen kommen. Nächste Frage, 1000 Euro. Wie viele Autoren hat die Bibel? Das wissen wir nicht ganz genau, denn es gibt ein paar Bücher, da weiß eigentlich keiner so ganz genau, wer die geschrieben hat. Diese fette Beute, wie viele Leute haben da ungefähr mitgeschrieben? 30, 40, 50 oder 60? Ich meine, für euch ist das ja alles, ich meine, wenn du es nicht fragst, dann kannst du, oder hier ist ja vielleicht auch ein Christ, der das weiß. Die Christen wissen das alle, die lieben dieses Buch. Ist fette Beute, ist ein großer Schatz. Okay.
Ja, ich gehe mal nach dem logischen Ausschlussverfahren. Also 30 erscheint mir ein bisschen wenig. Und 60 erscheint mir ein bisschen viel.
Ja, sehr gut.
Also schätze ich, dass es eher 40 oder 50 sind. Du musst auch so gucken wie der hier auch.
Ja. Was machst du eigentlich mit dem Gewinn?
Ich frage mich, wer den eigentlich bezahlt.
Ja, das sind noch. Wir haben hinterher nur.
Wird der von meiner Spende hinterher abgezogen? Ja. Oder darf ich den einbehalten?
Ab dem 80. Lebensjahr musst du nicht mehr spenden oder so. Können wir einen Deal machen. Okay.
Okay, ja, ich.
Die Musik ist vorbei.
Ja, ich entscheide mich für. Ja, es ist ein Glücksspiel.
Ba, 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 ba.
Ba, 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 ba. Ich entscheide mich für B.
Jawohl. Und es ist richtig. B ist richtig. 40 Autoren ungefähr. Und ich glaube, dass das schon auf jeden Fall echt interessant ist. Dieses Buch ist, oder diese Buchsammlung, über 1500 Jahre entstanden. Ungefähr 40 Leute haben da mitgeschrieben. Auf verschiedenen Kontinenten wurde es geschrieben, an verschiedenen Orten, ob im Palast oder im Knast. Ob Leute, die Politiker waren, Könige, Zolleinnehmer, Ärzte, Fischer, Gelehrte, Philosophen, Bauern, Hirten. Und es sind unterschiedlichste Texte, es sind Liedtexte, es sind irgendwelche Stammesregister, das liest sich wie das Telefonbuch. Dann gibt es erotische Texte, dann gibt es Beispielgeschichten, es gibt Briefe, es gibt Geschichtsbücher. Und manche Leute sagen, aber das ist doch eigentlich alles nur von Menschen geschrieben. Und ja, es ist von Menschen geschrieben. Und es ist zu 100% Menschenwort. Eigentlich kann einer Halleluja sagen oder so. Es ist zu 100% Menschenwort. Aber es ist noch mehr. Und dass es noch mehr ist, ich zeige euch mal, was Paulus dazu meinte, was er zu den Heiligen Schriften sagt. Einmal die Bibelstelle. Alles, was in den Heiligen Schriften steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Es ist von Gottes Geist eingegeben. Ganz genau könnte man das so ganz wortwörtlich sogar noch so ein bisschen sperrig schreiben. Es ist Gott gehaucht. Und so ist es sowohl 100% Menschenwort, wie auch 100% Gotteswort. Jetzt sagst du, das ist unlogisch, Wolfgang. Ja, das ist mir durchaus bewusst, dass das unlogisch ist. Gerade für jemand, der deutsch ist. Aber für die Leute in der Bibel macht das Sinn. Es ist sowohl 100% Menschenwort wie auch 100% Gotteswort. Und das ist eine Sache, die eigentlich die Leute, auch die Christen, ziemlich schnell klar hatten. Irenäus ist so ein Typ, 130 bis 200 nach Christus hat er gelebt. Er hat gesagt, die Schriften sind vollkommen. Die protestantischen Reformatoren haben gesagt, jawohl, das ist irgendwie unfehlbar. Oder die katholische Kirche hat das irgendwie auch klar gesetzt, jawohl, das ist eine direkte Inspiration vom Geist Gottes. Ja, und es ist aber auch darüber hinaus ein Buch, was extrem viel verbreitet ist. Nächste Frage an dich. Was schätzt du, in wie viele Sprachen ist das Neue Testament übersetzt worden? Also das gesamte Neue Testament übersetzt worden. Ist es A, 666 Sprachen, in B, 923, C, 1380 oder ist es D, 1547 Sprachen? In wie viele Sprachen ist das
übersetzt? Ich frage mich gerade, wen ich anrufen kann, der das wüsste.
Der Wilko ist auf jeden Fall einer, der immer gerne auch gefragt wird, auch hier an der Bühne. Der 50-50 Joker wäre natürlich auch noch da.
Ich habe so eine leise Ahnung. Ich nehme mal den 50-50 Joker.
Okay, dann an der Stelle 923 und C, 1380 fällt weg. Also ist es A, 666 Sprachen oder 1547 Sprachen?
Dann nehme ich doch D.
Er nimmt doch D. Und D ist richtig. 1547 Sprachen übersetzt. Und es gibt halt auch noch ein paar Sprachen, die, da gibt es noch kein gesamtes Neues Testament, aber da auch, die haben Teilbücher vom Neuen Testament. Wenn man die noch mit dazu addieren würde, dann sind es schon über 3000 Sprachen. Jetzt fragt man sich ja, gibt es überhaupt so viele Sprachen? Ja, das ist echt irre. Aber es gibt kein anderes Schriftstück, was so viel übersetzt wurde wie das. Dann mal noch mal ein bisschen zu den Verkaufszahlen. Wie häufig wird dieses Buch eigentlich verkauft? Ist das irgendwie ein olles Buch? Ist das Plunder? Was quasi nur irgendwie, ja, irgendwo der Ladenhüter? Wie viele Bibeln wurden zwischen 1815 und dem Jahre 2000 verkauft? Waren es A, 1 Milliarde Exemplare? Waren es B, 1,3 Milliarden Exemplare? Waren es C, 2,5 Milliarden Exemplare? Oder waren es D, 999.999.999.999?
Finde ich für 4.000 Euro schon ganz schön sportlich, die Frage. Wenn ich jetzt aufhöre, zahlst du mir 4.000 Euro, ne?
Ja, die werden auf dein Himmelskonto überwiesen. Kannst du irgendwas ausschließen davon?
D?
Ja. Und wenn es so das meistverkaufte Buch ist, was wäre dann vielleicht am wahrscheinlichsten? Die Angabe ist übrigens aus dem Guinness-Buch der Rekorde.
Antwort C.
Und Antwort C, ein Tosenapplaus für Daniel Jörgens, für sein Wissen. 2,5 Milliarden Mal verkauft. Die neue, ich meine, viele werden ja auch verschenkt. Ich weiß nicht, ob das da drin enthalten ist. Falls ihr euch mal fragt, hey Moment, ich lese doch mal die Bestsellerlisten. Warum steht ja die Bibel nie drauf? Man hat sich irgendwann mal entschieden, auch länderübergreifend, die Bibel da rauszunehmen, weil das irgendwie langweilig ist, weil sie steht jeden Monat auf Platz 1. Und es müssen ja auch mal Bücher wie Harry Potter oder so auch eine Chance haben, auch mal oben zu stehen. Und das ist einfach so. Viele werden auch verschenkt. Die Züricher Zeitung ging von 3 Milliarden Exemplaren aus als Jahrhundert-Bestseller im letzten Jahrhundert. Und das, obwohl es die Bibel es in einigen Ländern schwer hat. In Saudi-Arabien ist das komplett verboten, das Buch. In China ist das auch teilweise schwer, dieses Buch ungehindert zu bekommen. Es gab mal, kennt ihr Bruder Andrew von der Organisation Open Doors? Kennt ihr jemand? Der hat mal in so einer Nacht- und Nebel-Aktion, im wahrsten Sinne des Wortes, Operation Perle haben sie sie genannt, in einer Nacht 1 Million Bücher nach China geschmuggelt. Wow. Echt Leute, die dafür echt richtig viel riskieren. Es ist das erste gedruckte Buch auf der Welt überhaupt. Es ist auch in Euro und Dollar gemessen. Das teuerste Buch, was es auf der Welt gibt, ist eine Bibel. Das älteste Stück Papyrus ist die Jesaja-Schriftrolle im Jerusalemer Museum. Es ist das älteste Schriftstück überhaupt. Aktuell werden pro Sekunde auf der Welt mehr als eine Bibel gedruckt, rund um die Uhr, jede Sekunde. Tendenz steigend. Und mal vielleicht noch nebenbei gesagt, um mal jetzt hier auch nicht so ausschweifend zu werden und jetzt nicht zu begeistert zu sein. Hinterher sagt mir noch jemand, ich wäre schwärmerisch. Ist es auch das Buch, dem wir auch entscheidend, gerade wir Deutsche, auch ein bisschen unsere Sprache verdanken. Weil unsere Sprache, die deutsche Sprache, hängt sehr mit der Bibel zusammen, mit der deutschen Bibel. Jetzt wäre aber die Frage, wir haben ja nur die Bibel und wir haben sogar hier in Deutschland ganz viele davon und ganz viele Übersetzungen, die sind auch eigentlich alle klasse. Jetzt wäre die nächste Frage, die 8.000-Euro-Frage, und diesmal wieder auch echt ein bisschen knifflig, Daniel. Brauchen wir Theologie? Brauchen wir überhaupt Theologie? Antwort A, brauchen wir sie? Ja. B, nein. C, manchmal. Oder D, weiß ich nicht.
Gibt es da eine falsche oder eine richtige Antwort?
Ja, auf jeden Fall.
Brauchen wir Theologen?
Sagen ja einige, steht ja alles in der Bibel. Wir brauchen doch keine Theologen. Ist doch Quatsch. Hast du gerade gesagt, Jesus war auch keiner. Die Jünger auch nicht. Wir haben doch, steht ja alles drin.
Wenn du das schon so sagst, dann sage ich jetzt mal Antwort A.
Und Antwort A ist richtig. Ja. Und auch Antwort B wäre richtig. C wäre richtig. Manchmal. Ja, wir brauchen Theologen. Und ich möchte euch mal eine Bibelstelle zeigen. Da schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus, schreibt er Folgendes. Gib dir Mühe, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. Ganz genau übersetzt können wir sagen, der es richtig schneidet. Und man könnte dazu viel sagen, aber das Wort Gottes richtig zu behandeln, das heißt auch erstmal, der Umkehrschluss ist hier, glaube ich, zulässig. Man kann das Wort Gottes, die Bibel, auch falsch behandeln. Und Leute, das stimmt. Man kann die Bibel falsch behandeln. Man kann das Wort Gottes falsch behandeln. Nächste Frage. Ich glaube, wir müssen mittlerweile bei 16.000 Euro sein. Wer forderte den Tod von Jesus? Waren es A, Bibelgelehrte? Waren es B, die Ausländer? Waren es C, die Stadtverwaltung? Oder waren es D, komische Spinner?
Also ich würde sagen A und D.
A und D, ja. Okay. Genau. A, genau. A, F und D. Okay.
Ich nehme Antwort A.
Antwort A.
Das ist die Hälfte von meinem neuen Auto.
Und das ist richtig, ja. Es waren Bibelgelehrte, die den Tod von Jesus fordern. Passt gar nicht die Musik jetzt so dazu, oder? Und das ist echt das Schlimme. Obwohl es ein Schatz ist, ist es das Wort Gottes, was missbraucht wird ohne Ende. Für jeden menschlichen Scheiß. Und es steht sogar, es ist sogar so, die Bibel berichtet uns an einer Stelle in den Evangelien, dass, wisst ihr, wer auch Bibel liest? Der Teufel. Und er zitiert sogar Bibelstellen. Ja, es braucht echt Leute, die das Wort der Wahrheit richtig behandeln. Und Gott gibt deswegen auch Lehrer, gibt deswegen auch Leute, Propheten, Hirten. Und es gibt auch echt Stellen in der Bibel, die schwierig sind. Es gibt Dinge, die sind glasklar, aber es gibt auch Dinge, die sind echt schwierig. Und weil das so häufig missbraucht wird, gibt es auch eine Menge Leute, die von diesem Buch und von Kirche und die von Jesus oder von Gemeinde und von echt die Nase gestrichen voll haben. Und manchmal so dieses Wort, die bibeltreuen Christen, ist ja manchmal sogar direkt ein Schimpfwort geworden. Ich habe diese Woche noch mit jemandem telefoniert, der auch sagte, dass er mit jemandem gesprochen hat, der so den Kaffee aufhatte von den Christen, von der Kirche, von der Bibel. Und das konnte ihm alles gestohlen bleiben. Und wenn es dir auch so geht, und das meine ich jetzt echt ernst, dann bist du hier richtig. Weil ich das echt verstehen kann. Es gibt so viel Kack, es gibt so viele Wörter, die aus der Bibel benutzt wurden, für so einen Mist von Argumentationen, wo Menschen so viel Schaden angetan wurde. Das ist ein Graus. Hey, wenn du davon die Nase voll hast, dann bist du hier richtig. Und die Person, von der mir da berichtet wurde, die sagte wohl noch, Kirche, Bibel, da habe ich so die Nase gestrichen voll von. Nur den Jesus, den finde ich irgendwie eigentlich doch noch sympathisch. Irgendwie ist der mir doch noch, ja, irgendwie fühle ich mich doch noch zu dem hingezogen. Blaise Pascal, ein Mathematiker, Naturwissenschaftler und Philosoph, der sagte mal Folgendes. Niemals tut der Mensch das Böse so vollkommen und fröhlich, als wenn er es aus religiöser Überzeugung tut. Und wenn du so einer auch so bist, wo du denkst, ja, warum bin ich überhaupt hier hingekommen? So, ne? Und dann höre ich mir noch einer an, der so von der Bibel schwärmt. Ja, das ist ein großer Schatz und fette Beute. Hey, ich möchte dir so gern wieder sagen, hey, hier steckt was so Faszinierendes drin. Und es ist alles, was missbraucht wird auf dieser Welt, war vorher zu was zu gebrauchen, war vorher zu was Nutze. Alle guten Sachen, Liebe, körperliche Nähe, Vertrauen, all die Dinge, die so mit Füßen manchmal getreten werden, wo Leute so den Kaffee von aufhaben und sagen, ich vertraue nie wieder. Da ist immer was Brauchbares dahinter. Und ich möchte gerne in den nächsten Wochen und Monaten euch 5 Prinzipien gerne mit euch teilen. Wie hat denn Jesus die Bibel verstanden? Wie hat er die Bibel ausgelegt? Was waren seine Prinzipien? Und dass wir sagen, okay, so wie der das gemacht hat, so will ich die Bibel auch verstehen. Und es sind 5 Prinzipien und ich habe die aus einem super kleinen Buch rausgenommen. Das Buch heißt Die Theologie des Zimmermanns von Uwe Schäfer. Das ist im Kultshop nicht erhältlich, aber wenn ihr das haben wollt, das kann man wirklich so klein und kurz, das kann man an einem Abend sogar mal durchlesen oder an zweien. Könnt ihr im Kultshop mal nachfragen, wollen wir gucken, dass wir das irgendwie wieder bestellen können. Und wo einfach für normale Leute 5 Prinzipien, wie wir die Bibel verstehen können, mal dargelegt werden. Buch von Uwe Schäfer, Die Theologie des Zimmermanns. Und die Bibel, ich möchte jetzt mal gerne so auf die Zielgerade kommen, die Band kann sich schon mal so innerlich so ein bisschen fertig machen, also bereit machen. Nächste Frage wäre, was gehört nicht zur Dreieinigkeit? Die 32.000-Euro-Frage. Was gehört nicht zur Dreieinigkeit? Ist es A, Jesus der Sohn, B, der Vater im Himmel, C, der Heilige Geist oder ist es D, die Heilige Schrift?
Ich glaube, da muss ich mal jemanden anrufen.
Müsstest du mal fragen. Leute im grünen T-Shirt sind.
Wo ist der Wilko? Ist der noch da?
Ja, nee, ich glaube, der
ist rauchen, ne?
Der ist rauchen, ja. Der hat sein Handy immer dabei. Aber das ist sicher blockiert, weil der Autoangebote checkt im Internet. Frag mal jemanden hier. Frag mal jemanden im grünen Shirt.
Ich glaube, ich habe die Nummer vom Wilko auch gar nicht. Ha, Mist, dann muss ich so lösen. Ich nehme D.
Und D ist richtig. Auch wenn das manche Leute so sagen, dass sie denken, ja, das ist ja Vater, Sohn und Heilige Schrift. Aber es ist tatsächlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, die Bibel ist ein Schatz und eine fette Beute. Und es ist Gottes Wort. Aber manche sagen auch irgendwie, das Christentum ist eine Buchreligion. Und ja, irgendwie stimmt das auch. Aber irgendwie, erstens mag ich das Wort Religion nicht. Und zweitens, ist es auch nicht eigentlich so der Witz an der Sache, dass wir eine Beziehung zu einem Buch haben, sondern eigentlich ist es, wenn schon man es schon Religion nennen muss, ist es eine Beziehungsreligion. Und Jesus Nachfolge oder wie andere sagen, Christsein ist in erster Linie eine Beziehung zu Jesus, zum Heiligen Geist, zu Gott dem Vater und nicht zu seinem Buch. Und ich möchte so einen letzten Bibelvers hier mal so an das Ende stellen, Johannes 5. Da sagt Jesus, er unterhält sich mit so viel Bibellesern, die aber das scheinbar nicht so richtig behandeln, das Wort. Er sagt, ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Und es gibt Leute, die erforschen die Bibel, weil sie meinen, ihr das ewige Leben zu haben oder zu finden. Aber es liegt in Jesus. Martin Luther hat mal gesagt, die Bibel ist manchmal wie die Krippe. Und es gibt manche Leute, die bewundern die Krippe und sagen, oh, ist die toll gemacht. Und hier die Verbindung und was von Holz und die Schrauben und toll. Aber vergessen völlig, das Baby darin anzubeten. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Es ist, letztendlich geht es um eine Beziehung. Und trotzdem, ich bin ein Bibelfan auch. Ja? Auch wenn ich jetzt hier sage, es ist nicht Gott, es ist nicht die Dreieinigkeit. Es geht auch nicht um ein Buch, sondern es geht um eine Beziehung, immer noch. Und trotzdem ist das Buch sehr, sehr gut. Und wir werden in den nächsten Wochen mal viel darüber hören, wie hat denn Jesus, ist er denn mit diesem Buch umgegangen? Haben wir noch eine Frage? Oder ich glaube, die Sendezeit ist um. Ich darf die Band mal auf die Bühne bitten. Dann machen wir die nächsten Fragen ein andermal, vielleicht am nächsten Sonntag.